Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Ich stelle das immer wieder fest und ich finde das auch etwas Positives, dass eben, wenn zum Beispiel eine Veränderung in der Nachbarschaft ansteht, man hört, da soll jetzt ein Denkmal abgerissen werden oder eine große Veränderung steht an, dass wirklich dann auch die Stadtgesellschaft sich dafür einsetzt, weil es gehört zu einem seinem Ort, seiner Heimat, seinem Quartier, seinem Stadtteil. Und das hat auch mit Emotionen zu tun.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute eine international erfahrene Denkmalpflegerin zu Gast, eine Kämpferin für den Erhalt der Hamburger Denkmallandschaft und die Förderung der Baukultur. Bei mir ist die Leiterin des Hamburger Denkmalschutzamtes, bei mir ist Anna Joss und damit die Chefin von so roundabout 12.300 Denkmälern.
So ist es. Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind, weil bei den Zahlen muss man ja immer gucken, wenn man sich so eine Zahl aus dem Internet nimmt, dann ist sie ja ganz schnell auch veraltet, aber kommt noch ungefähr hin, oder?
Genau, es ist immer so eine Frage, wie man zählt, aber das kommt hin, das ist die Zahl, 12.300 roundabout.
Genau, das ist schön, wer genau hört, hört schon, dass Sie keine gebürtige Hamburgerin sind, so habe ich Hoffnung. Das war der erste der fünf Fragen, die ich stelle, auch nicht Hamburg kommt, Ihre Lieblingsstadt?
Da muss ich enttäuschen, es ist Hamburg. Wenigstens für die Städte in Deutschland auf jeden Fall. Also als ich so vor einiger Zeit mir überlegt hatte von der Schweiz aus, ich will wieder eine berufliche Veränderung, ich habe in Zürich gearbeitet bei der Denkmalpflege, dachte ich, ich bewerbe mich auch außerhalb der Schweiz und in Deutschland war es schon klar, wenn schon, dann würde ich gerne nach Hamburg gehen. Weil ich habe so von Zürich aus die Stadt Hamburg als eine lebendige Stadt, eine Stadt, die in Bewegung ist, wahrgenommen. Und jetzt nicht nur so in einer Sparte, Wirtschaft oder kreatives Schaffen, sondern so in allen Bereichen. Und ich finde, als Denkmalpflegerin ist es spannend, an einem Ort zu sein, wo auch was passiert.
Das ist ja ganz interessant. Wir hatten kürzlich ein deutschen Journalisten, der aus Zürich nach Hamburg gezogen ist und eine wütende Abrechnung mit Hamburg gemacht hat, eine Stadt, die total langweilig sei und überhaupt nicht mit Zürich mithalten könne.
Frage ich mich, wo der unterwegs war.
Ich habe mich extra mit ihm in der Schanze getroffen, aber es half nicht, seinen noch negativen Eindruck zu lindern.
Ja, ich finde eben Hamburg mit dem Bezug natürlich auch zum Hafen, die Art der Menschen, also ich erlebe da so eine große Offenheit als Zugezogene, wenn man zu einem Amt startet, könnte es ja auch sein, dass es gewisse Zurückhaltung oder Widerstände gibt, aber dieses Offene, mal schauen, wer da kommt, man geht sofort ins Gespräch, das schätze ich eigentlich sehr an den Hamburgerinnen und Hamburger und daher, also ich fühle mich da gut aufgehoben.
Haben Sie einen Lieblingsstadtteil?
Tatsächlich Großborstel, also wo ich wohne auch, vielleicht tatsächlich auch wegen der guten Nachbarschaft, also dass man sich grüßt auf der Straße, kennt, zueinander schaut, das finde ich ganz toll. Ich gebe aber auch zu, am Anfang, als ich nach einer Wohnung gesucht habe, hätte ich eher gedacht, ich gehe nach St. Georg oder St. Pauli, so ähnlich wie ich in Zürich gelebt habe. Und zuerst dachte ich, was, meine Wohnung vis-à-vis, habe ich ein redgedecktes Haus? Bin ich hier in einer Großstadt oder wo bin ich? Und genau das finde ich aber jetzt unterdessen auch toll an Hamburg. Also, dass man diese Vielfalt hat und dass man auch an allen Ecken und Enden eben was von der Geschichte von früher spürt und sieht.
Ihr Lieblingsgebäude?
Das fragen Sie eine Denkmalpflegerin im Ernst?
Ja, weil sie jeder beantworten muss, diese schwierige Frage.
Ja, genau. Am liebsten würde ich sagen, nächste Frage, weil es natürlich so viele verschiedene Gebäude gibt und immer, also ich habe ja mit ganz unterschiedlichen Themen und Eigentümerinnen und Architektinnen zu tun Und meistens ist es dann so aus dem Moment heraus, wo ich wieder denke, beispielsweise vorletzte Woche war ich einmal wieder in den Grindelhochhäusern, habe den Pater Noster genommen und gedacht, wie schön, dass es das gibt. Und so kann das je nach Woche und Zeit auch wieder ein anderes Gebäude sein, das ich schätze.
Die Instagram-Frage, welcher Ort ist besonders hamburgisch?
Besonders hamburgisch, also für mich ist etwas, was sich wirklich nicht abnutzt, was ich immer wieder mag, ist, wenn ich am Morgen zur Arbeit gehe von der U1, so die Treppe hochlaufe und dann bin ich am Jungfernstieg und sehe über die Binnenalster und denke, was für ein toller Arbeitsort. Also es ist wirklich so ein Effekt, jeden Morgen, man sieht den Himmel wieder in einer anderen Farbe, das Wetter, wie es kommt und geht, den Fernsehturm. Also das hört nicht auf, gut zu sein als Lieblingsort. Aber ich mag es tatsächlich auch, immer wieder in der Stadt rumzugehen, auch gerade die Neubauquartiere mir anzuschauen. Und was ich jetzt so für mich entdeckt habe, ist, wenn man beim Überseequartier wieder so ein bisschen Richtung Elbe runterläuft, gibt es jetzt neu so eine Spitze. Ich glaube, Strandhöft, wenn ich mich nicht täusche, heißt der Ort.
Schöner Park, noch ein bisschen Geheimnis oder ein bisschen Geheimtipp.
Ja, glaube ich auch. Ja, es hatte noch nicht so viele Leute. Ich war jetzt zweimal dort und man hat aber einen ganzen tollen Blick nochmal Richtung Elbphilharmonie, über den Hafen. Und so für einen Sundowner ist es also keine schlechte Ecke. Das wäre jetzt so etwas so von neuen Entdeckungen, was ich auch sehr schätze.
Jetzt kommt eine unmögliche Frage an eine Denkmalschützerin, aber auch die kriegt jeder gestellt. Einmal mit der Abrissbirne, welches Gebäude trifft es?
Ja, genau. Also man würde ja so sagen, als Denkmalpflegerin abreißen ist was aus der Zeit Gefallenes, machen wir nicht mehr. Es geht ja jetzt heute eher ums Bauen im Bestand und Ähnliches mehr. Aber ich habe verstanden, Sie wollen was abgerissen haben in Hamburg. Und da denke ich schon auch immer wieder, was echt ein harter Schnitt ist in der Stadt, ist die Willy-Brandt-Straße, also ehemals Ost-West-Straße. Die zerschneidet einfach die Stadt auf eine wirklich brutale Art und Weise. Und die Vorstellung, dass man das irgendwann auch wieder schließen, heilen kann, schleifen kann und vielleicht auch neu bebauen, das fände ich schon ganz toll. Auch wenn es da ganz viele Herausforderungen gibt, verkehrstechnisch, das ist natürlich auch klar. Aber dort könnte man durchaus mal ein bisschen brachial was ändern, finde ich.
Es gab schon vor 25 Jahren die Idee, die quasi zu überdeckeln, ja, einen Tunnel zu bauen und damit diese klaffende Wunde wieder zu schließen. Aber das diskutieren wir auch alle Jahre wieder und so recht voran kommen wir nicht. Wir haben ja gerade über die Abrissbirne gesprochen. Das ist ganz lustig. Den Podcast gibt es seit 5 Jahren und am Anfang war das noch eine ganz, sage ich mal, normale Frage für die meisten. Inzwischen antworten alle so wie Sie und wollen eigentlich gar nichts mehr abreißen und im Bestand bauen. Was mich aber dann wundert, ist, dass ich doch so oft noch an Abrissbirnen vorbeifahre und mir sage, die quasi vermittelte Wahrheit hier im Podcast und die Realität auf den Straßen unterscheidet sich ein wenig.
Ja, tatsächlich würde ich schon sagen, es hat auch damit zu tun, dass natürlich Bauen und Planen immer eine gewisse Zeit braucht. Also dass Dinge auch zeitversetzt passieren, Projekte schon laufen, wo man vielleicht, wenn man jetzt heute bei Null anfangen würde, nochmals anders drauf schaut. Ich glaube, das ist durchaus ein Aspekt davon. Und das andere ist
auch... Also das heißt, wenn ich da kurz unterbrechen darf, in 5 Jahren wird dann quasi wirklich weniger abgerissen, weil das, was wir jetzt sehen, sind noch die Pläne teilweise ja, die 10 Jahre alt sind.
Das wäre durchaus eine Prognose von mir, ja. Und ich glaube, also wir sind auch alle am Lernen, also wie baut man gut um? Also die Architektinnen und Architekten werden auch oft noch auf Neubau ausgebildet. Und es ist sicher auch ein Lernen, wie kann ich mit dem Bestand umgehen? Das ist ein anderes Know-how, das man braucht. Und die Denkmalpflege macht das natürlich schon mehr als 100 Jahre. Und ich finde es eigentlich ganz eine interessante Zeit für uns, weil wir oft jetzt auch als Expertinnen gefragt werden in der Sache, weil wir wissen, wie reparieren geht statt wegwerfen oder andere Themen bearbeiten können. Und bei uns kann man ja sich sozusagen gratis und franko beraten lassen. Und ich glaube, das ist für uns, wie gesagt, eine ganz spannende Zeit eigentlich.
Gibt es so einige Baustellen, wenn Sie da vorbeifahren gerade, wo Sie sagen, ach schade, dass wir das nicht erhalten konnten?
Ja, ich halte mich da ein bisschen zurück mit so den schnellen Urteilen. Als Denkmalpflegerin, das ist ja auch, wenn wir Dinge unter Schutz stellen, machen wir das immer mit einer zeitlichen Distanz. Also wir warten 30, 35 Jahre, bis man ein Urteil fällt. Und deshalb habe ich vielleicht schon persönlich, dass ich denke, das eine oder andere, war das jetzt wirklich richtig? Und dann sagt die Denkmalpflegerin mir, lass mal 10 Jahre ins Land gehen und schau es dir dann nochmal an. Funktioniert das? Ist das Neue ein guter Beitrag für die Stadt? Oder ist es wirklich etwas, was wir weniger haben als vorher?
Vielleicht, das ist einfacher zu beantworten, so die größte Sünde der vergangenen Jahrzehnte, etwas abzureißen, was man unbedingt eigentlich hätte erhalten müssen. Ich finde es ja immer spannend, durch alte Wände mit Hamburg-Bildern zu blättern. Man hat natürlich die erste Zerstörung im Krieg gehabt, aber man hat ja auch eine zweite Zerstörung nach dem Krieg, wo vieles irgendwie weg musste, was eigentlich noch erhaltenswert war.
Ja, das ist nicht nur in Hamburg, sondern in vielen deutschen Städten, ja fast in Europa so gewesen. Das ist ja auch jetzt gerade interessant. Wir haben ja jetzt 50 Jahre europäisches Denkmaljahr. Also 1975 hat sogar der Europarat gesagt, jetzt müssen wir was gegen dieses Abreißen der Nachkriegszeit eigentlich tun. Und man, also auch die Gesellschaft hat gesagt, wir verlieren hier gerade zu viel. Da hat man ja auch noch Gründerzeitviertel massig abgerissen oder auch jetzt, wenn man in Dörfer schaut, also historische Dorfkerne stark verändert mit dem so diesen brachialen Gebäude der 60er, 70er Jahre. Und ich glaube, da ist schon einiges eben weggekommen, das nicht hätte sein müssen. Man kann aber auch weiter in die Zeit zurückgehen und so sagen, ja, der berühmte Dom in Hamburg. Da haben wir bis heute ja eben eine Lücke in der Stadt und so eine Lücke wieder zu füllen mit was Passendem, da gibt es ja auch schon viele Versuche und Geschichten dazu. Das ist
leider
dann auch
keiner
schwierig.
Mit Erfolg.
Ja, das stimmt. Also von daher, glaube ich, kann man eben auch aus diesen Abrissen lernen und ich finde es gerade aus heute spannend, eben zu schauen auf dieses Jahr 75, wo so eine Wende für uns alle bedeutet hat, also für die Denkmalpflege, die von da an zum Teil neue Gesetze gekriegt hat, mehr Mitarbeitende, professioneller geworden ist und es sehr stark aber auch darum ging, um eine Bewusstseinsbildung, würde man dem sagen, also dass man die Leute darauf aufmerksam macht, was man eben gerade auf die Schnelle verliert und ob man Verbündete findet für die Sache, um die Dinge zu erhalten. Mhm. Also Rettet die Deichstraße gehört auch ein bisschen in die Zeit, also wo es darum ging, hier
war
in
ja auch
Hamburg.
Knapp genug. Also.
Genau, ja. Und heute haben wir sie. Und das sind natürlich sehr, sehr wertvolle Aktionen und Beiträge aus der Zeit.
Sie kennen ja den ans oft zitierten Satz von Alfred Lichtwark mit der freien und Abrissstadt Hamburg. Ist das eigentlich ein faire Beschreibung oder ist das schon sehr, sehr zugespitzt? Gerade wenn Sie es so mit anderen deutschen und vielleicht auch europäischen Städten vergleichen.
Ja, also Zürich und Hamburg kann ich ja zum Beispiel sehr direkt vergleichen. Und das sind beides eben wirtschaftsstarke Großstädte, wo ich eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied sehe, also wo die Themen sehr ähnliche sind. Also Wohnungsbau ist wichtig, aber auch die Veränderung der Innenstadt, wo man denkt, hier ist vielleicht schon alles fix und gebaut, wo viele Veränderungen stattfinden. Also der Unterschied ist vielleicht, dass die HamburgerInnen immer noch diesen Spruch nehmen und immer noch von der freien und Abrissstadt Hamburg sprechen. Und ich denke, vielleicht könnten wir den mal beiseite legen und uns ein anderes Beaumont ausdenken, das eben auch das Erhalten enthält, also eben freie und erhaltenswerte Stadt Hamburg oder was auch immer, weil wenn man es immer wieder wiederholt, wird es nicht besser, vielleicht so, ja.
Ist Ihr Job eigentlich jetzt leichter geworden in dieser Immobilienkrise oder eher schwieriger? Weil auf der einen Seite sagt man ja immer, dass Krisen gut sind, weil dann mehr erhalten wird. Auf der anderen Seite ist natürlich ein denkmalswerter Erhalt oft finanziell gar nicht mehr abbildbar und realisierbar?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also meine Erwartung wäre gewesen, dass tatsächlich die Arbeit weniger wird, dass es ein Abwarten gibt. Das kann ich aber faktisch nicht feststellen. Wir haben immer noch gleich viel, wenn nicht sogar mehr Arbeit. Und ich glaube, das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Also jetzt mit Großprojekten, die vielleicht kurz auf Eis gelegt wurden, haben wir jetzt in Hamburg zum Teil wieder neue Eigentümer, die dann mit neuen Plänen starten. Also wo wir dann gleich wieder involviert sind und versuchen zusammen eben die Planungsphase zu gestalten. Und ich glaube auch, wir haben ja, also wir begleiten ja nicht nur die Privateigentümerinnen, sondern eben auch städtische Player. Das heißt, wir haben große Infrastrukturprojekte, die wir zusammen machen, von der Veloroute bis zum Brückenerhalt. Also sind wir in vielen Bereichen unterwegs. Und die Themen müssen wir ja weiter bearbeiten. Also von daher kann ich jetzt nicht einen Rückgang feststellen. Es gibt sogar das BOMO, wenig Geld ist die bessere Denkmalpflegerin. Also da, das hat auch seine Grenzen. Aber wenn ich jetzt einmal ein Beispiel aus der Schweiz nehme, hat zum Beispiel Bern, das ist ein ärmerer Kanton, ländlich geprägt, noch viel mehr historische Fenster als Zürich, weil es schlichtweg weniger Geld in Bern gibt als in Zürich und man da auch vielleicht schneller investiert. Und mit dem Resultat, jetzt denkt man ja, historische Fenster, da zieht es mir rein oder es regnet rein, das will ich ja gar nicht. Aber das sind oft auch Kastenfenster, also wo man zwei Fensterscheiben hintereinander hat, wo man heute weiß, das ist eigentlich ein super Fenster, muss ich auch nicht austauschen. Kann ich eine neue Dichtung reinmachen oder ähnliches mehr. Also dass manchmal das eben erhalten, nochmal reparieren, auch sinnvoll ist fürs Denkmal.
Wenn Sie so zurückschauen, Sie haben ja auch was Schönes mitgebracht, nämlich diese Mehrwert, so ein quasi Führer durch besonders gelungene Denkmalerhaltungsziele. Und da ist ja eins drin, was in Hamburg ja auch sehr, sehr umstritten war oder wo man schon dachte, das fällt. Nämlich die Maximilian-Kolbe-Kirche. Ja. Ist das so ein besonders gelungenes Beispiel, dass es auch da Einzug gehalten hat in dieses Buch?
Auf jeden Fall. Also die Maximilian-Kolbe-Kirche, wenn ich noch mal kurz die Geschichte erzähle, die unbedingt. Wurde ja gebaut nach der Flut 1962, ein dramatisches Ereignis ja in Hamburg, das alle kennen, wo man gedacht hat, dass jetzt in Wilhelmsburg mehr Leute hinziehen, wieder aufgebaut wird und es dann auch eine zusätzliche Kirche braucht. Und dafür wurde diese besondere Betonkirche in den 70er Jahren gebaut, von einem Jo Filke, Architekt aus der Zeit. Und später, also um 2014 rum, hat sich die Lage zugespitzt. Die katholische Kirche hat festgestellt, nee, die brauchen wir nicht, das ist eigentlich zu viel an Kirche. Und da war es wirklich so, dass man dachte, genau, die wird jetzt abgerissen. Und das Eindrückliche ist, dass sich ganz viele Leute dafür eingesetzt haben, dass sie erhalten bleibt und gemeinschaftlich das geschafft haben, dass das jetzt wieder ein wichtiger Ort ist in Wilhelmsburg. Also da gibt's eine Kita, die Malteser betreiben die Kirche. Und das zeigt eigentlich, was Denkmäler können. Also das ist so ein sinnstiftender Ort, ein Ort der Gemeinschaft, der auch viele Kräfte bündeln konnte. Und das Tolle ist jetzt, die Maximilian-Kolbe-Kirche ist eben als eines von 18 Beispielen in dieser Denkmalkampagne der Vereinigung der Denkmalfachämter der Länder als Beispiel gleich das erste unter dem großen Stichwort Neuanfang. Und das finde ich besonders toll, dass wir da mit Hamburg so am Anfang vertreten sind.
Aber seien wir ehrlich, wir hatten auch das Glück, dass es damals Spender gab, die gesagt haben, wir geben das Geld, um das zu erhalten. Und da wiederum laufen wir, wenn wir jetzt in eine Krise reinkommen, vielleicht in Zeiten, wo das nicht mehr der Fall ist, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist ein Projekt, wo es verschiedene Zuschüsse gab. Also Bundesebene hat da auch mitgewirkt und andere mehr. Also das brauchen wir tatsächlich auch immer wieder. Also eine Unterstützung, eine finanzielle, wenn es um diese großen Projekte geht. Und das, glaube ich, kann man auch nicht schön reden, wenn die Wirtschaftslage angespannt ist, dass man dann mit diesen Geldern, die weniger werden, auch sehr sorgfältig haushalten muss, auf jeden Fall.
Diese Maximilian-Kolbe-Kirche, das war auch interessant, weil wahrscheinlich, spreche ich jetzt mal für die Leser, 70-80% sagen würden, die ist doch total hässlich, warum steht die denn unter Schutz?
Ja, tatsächlich ist Schönheit kein Denkmalkriterium.
Das wollte ich hören.
Sondern es geht immer darum, hat das Objekt geschichtliche Bedeutung, steht es für eine bestimmte Zeit, manchmal gibt es aber auch irgendwie was wissenschaftlich Spannendes oder es sind Objekte, die stadtbildprägend ist und ich glaube, das kann man bei diesem Objekt auf jeden Fall sagen. Die hat ja auch diesen lustigen Spitznamen, man spricht von der Klorolle und ich finde, das ist
passt
eigentlich
ja auch.
Ja, das passt und es ist eigentlich immer ein gar nicht schlechtes Zeichen, wenn Gebäude so Namen kriegen. Das heißt, sie sind den Leuten nicht egal, sie fallen auf, man erinnert sich an sie. Und dann ist es gar nicht so wichtig, ob es jetzt schön ist oder hässlich, sondern es geht darum, dass es eben unser Stadtbild auch mitprägt.
Um Schönheit ging es auch weniger als Hamburg wirklich, also wie ich glaube, in den letzten 20 Jahren nie beim Denkmal diskutiert hat, nämlich über den Cityhof. Sie kennen die Häuser noch, die als Riegel zum Bahnhof dort standen, die jetzt gefallen sind, wo jetzt inzwischen ja das Johann-Kontor entstanden ist. Schlugen da zwei Herzen in Ihrer Brust?
Das Gute ist, ich war da noch gar nicht in Hamburg und habe das sozusagen aus der Zeitung mitgekriegt, die Debatten und die Diskussionen. Und vielleicht gilt auch dort das, was ich vorher gesagt habe, es ist gut, mit einer gewissen Distanz dann auf jetzt die heutige Situation zu schauen. Klar, es musste ein Denkmal dafür abgebrochen werden. Das versuchen wir natürlich immer irgendwie zu verhindern, sondern eine andere Zukunft zu finden. Aber da wurde jetzt entschieden, da gab es eine Abwägung. Und von daher, ja, würde ich sagen, schauen wir in 10 Jahren nochmal drauf.
Ja, ich vermute auch, dass jede Mehrheit in Hamburg sich dafür gefunden hätte, den Cityhof abzureißen. Trotz aller Potenziale, die das Gebäude hatte, war das natürlich städtebaulich jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber darüber haben wir so viele Schlagzeilen gemacht, da erinnern wir uns alle dran. Das Interessante ist ja, dass überhaupt dieser Streit damals zu so einem emotionalen Thema wird. Glauben Sie, dass das Thema Denkmalschutz inzwischen viel breiter und wichtiger geworden ist, als es vielleicht vor 30 Jahren war?
Also ich denke, dass es schon ein emotionales Thema auch sein kann. Also ich stelle das immer wieder fest und ich finde das auch etwas Positives, dass eben, wenn zum Beispiel eine Veränderung in der Nachbarschaft ansteht, man hört, da soll jetzt ein Denkmal abgerissen werden oder eine große Veränderung steht an, dass wirklich dann auch die Stadtgesellschaft sich dafür einsetzt, weil es gehört zu einem seinem Ort, seiner Heimat, seinem Quartier, seinem Stadtteil. Und das hat auch mit Emotionen zu tun. Man läuft jeden Tag daran vorbei oder natürlich auch so Orte eben wie eine Kirche, wo man vielleicht noch wichtige Feste in seinem Leben da gefeiert hat. Also das sind schon auch oft Orte, wo Gemeinschaft stattfindet, wo man zusammenkommt. Und deshalb sind da auch Emotionen im Spiel auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil es eben bedeutet, es ist einem wichtig.
Ist es eigentlich positiv für Sie, weil Sie sagen, ich habe inzwischen also auch starke Fußtruppen, die sich dafür interessieren, die das Thema also in die Medien bringen? Oder ist das manchmal auch schwierig, weil Erwartungen geweckt werden, die natürlich nicht immer zu halten sind?
Ja, ich denke, da gibt es einfach verschiedene Rollen, die man hat. Also ich würde mal sagen, alle, die sich auf ihre Art und Weise für Denkmäler einsetzen, das ist mal per se gut. Und wir haben natürlich jetzt als Denkmalschutzamt eine etwas andere Rolle. Also wir sind sozusagen Beraterinnen eben in diesen Bauprozessen und begleiten die Vorhaben und haben einen bestimmten rechtlichen Rahmen, sind auch verpflichtet, dass wir mit den anderen zusammenarbeiten in der Stadt. Und vielleicht denke ich, manchmal ist sogar unsere Rolle, weil wir halt Teil einer Behörde sind, noch zu wenig sichtbar und bekannt, dass wir eigentlich auch Ermöglicherinnen sind und nicht die, die was verhindern wollen, sondern eben wir begleiten Bauvorhaben. Das ist unsere Aufgabe. Und wir kommen eigentlich immer ins Spiel, wenn eine Veränderung ansteht. Also, und das ist eigentlich unsere Rolle, diesen Prozess gut zu begleiten. Und ich glaube, da ist es eben auch gerade interessant, so große Themen wie Denkmalschutz und Klimaschutz sinnvoll zusammenzubringen. Also ich finde das eigentlich wichtig und richtig, dass wir da sind.
Da haben wir lange Zeit geschlafen und haben dann die schönen alten Fassaden irgendwie mit Dämmplatten irgendwie unkenntlich und hässlich gemacht.
Ja, genau. Und da lernt man jetzt, dass die Dämmung nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass es eben sinnvoll ist, immer bei jedem Objekt zu schauen, was dient denn der Sache, also wie kann ich tatsächlich Energie sparen, ist es auch eben mal gut, Einsatz von erneuerbaren Energien zu machen. Wir sind auch ziemlich schnell gewesen, also nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine haben viele, viele Leute sich gemeldet und gesagt, wir wollen beraten werden für eine Solaranlage. Und dann haben wir auch sofort einen Leitfaden erstellt. Das, seit 2023 kann man jetzt eigentlich schauen, was muss ich beachten, wenn ich eine Solaranlage auf meinem Denkmal realisieren möchte. Und in vielen Fällen gibt es da auch wirklich gute Lösungen.
Wir hatten jetzt gerade die Geschichte mit den Wärmepumpen in der Steenkamm-Siedlung, wo gesagt wurde, die dürft ihr aber nicht irgendwie vorne zur Straße hinstellen. Nur das Problem ist, wenn man sie nach hinten stellt, kostet es halt ein paar 10.000 Euro mehr, wenn man die nicht so einfach dahin bekommt. Können Sie das nachvollziehen oder was ist da wichtiger? Das ist ja dann auch eine Gewichtung.
Genau, also dort ging es jetzt nicht um Denkmalschutz, aber das Thema Wärmepumpen ist genauso wichtig auch jetzt bei uns im Kontext. Tatsächlich schreiben wir jetzt gerade an dem Kapitel, also Wärmeerzeugung, eben da gehören Wärmepumpen etc. dazu und auch was Gründächer und Fassadenbegrünung anbelangt. Und da geht es genau um so Themen, wie kann man die so positionieren, dass sie sich gut einfügen. Ich kenne jetzt diesen Fall auch aus der Zeitung, ich kenne jetzt nicht die Details, aber man versucht natürlich eine Aufstellung zu finden, wo sich das möglichst gut einfügt. Und anhand unseres Leitfadens kann man dann auch schauen, wo sind passende Orte. Manchmal kann man es auch ein bisschen im Grün verstecken oder ähnliches mehr und dann ist das auch möglich.
Sie sagten eben, Sie würden also Ihr Amt auch so ein bisschen als Ermöglicher verstehen. Es gibt ja also einen weiteren Klassiker der öffentlichen Debatte, das ist die Schilleroper. Auf dem Stuhl, wo Sie jetzt sitzen, saß kürzlich Uli Waller und sagte, eigentlich wollten wir damals vom Schauspielhaus dahin. Dann hätte wahrscheinlich dieses ganze spannende Gebäude eine andere Zukunft genommen. Wie ist denn da der Stand und glauben Sie, dass wir die Schilleroper nochmal in ihrer alten Pracht sehen können?
Ja, ich glaube, da braucht es einfach Ausdauer in der Sache. Das Gute ist, dass zuerst mit dem schlechten Beginnen. Es ist natürlich eine traurige Situation, wenn man einfach jetzt dieses Stahlgerüst stehen sieht und es nicht weitergeht aus der Perspektive eines Bürgers, einer Bürgerin. Wir sind tatsächlich, streiten uns rechtlich. Wir wollen, dass die Schilleroper gesichert wird und auch längerfristig erhalten wird. Und wir sind in einem Rechtsstaat. Das heißt, wenn eine Privateigentümerschaft da selber nicht tätig wird, müssen wir diese Schritte gehen und versuchen, das über den Rechtsweg zu erwirken. Und im Rahmen dessen haben wir aber auch sehr gründlich nochmal Gutachten erstellt und ähnliches mehr und sehen, dass eigentlich die Konstruktion selber wirklich erhaltensfähig ist und da auch nicht viel ausgetauscht werden muss.
Aber die Zeit spielt nicht für Sie.
Dieser Pudelstall, der dort verbaut wurde, ist dauerhafter, als man denkt. Das heißt, wir müssen jetzt unbedingt einen Rostschutz kriegen und auch gewisse statische Maßnahmen machen. Das ist richtig, deshalb haben wir auch eine Dringlichkeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man das macht, dann kann sie wieder wirklich Jahrzehnte erhalten bleiben.
Also das heißt, wenn wir wetten, ich sage, das wird nichts mehr, würden Sie gegenhalten?
Sofort.
Sofort. Das ist doch mal ein Statement. Ich finde nochmal spannend, vielleicht zurückzukommen, weil Sie haben ja diesen wunderbar internationalen Blick. Und der Hamburger hat ja manchmal doch vielleicht eine gewisse Selbstverliebtheit und Hamburg reicht ihm so. Wo steht denn Hamburg eigentlich erstmal in Sachen Denkmäler und Denkmalschutz? Ist das schon, sage ich mal, oberstes Regal für eine Zürcherin?
Also, was ich schon ganz toll finde in Hamburg, das hat auch mit der Struktur des Staates zu tun, dass man sich gut abstimmen und austauschen kann. Also es sind wirklich kurze Wege. Ich erlebe Hamburg mit allen zugezogenen Bauherrinnen, Architektinnen, auch den Behörden als sehr konsensorientiert und das hilft in der Denkmalpflege. Also es ist ja so, wenn man baut, geht es nicht nur um Denkmalpflege, da kommt der Brandschutz, da TGA und alles Mögliche kommt zusammen. Und wenn man da in einem Umfeld arbeiten kann, wo alle miteinander auch reden wollen und lösungsorientiert sind, dann hilft das sehr. Und von daher finde ich, ist das immer eine gute Ausgangslage, dass wir das in Hamburg haben, so als Setting in der Behörde. Und eben, also wenn ich jetzt so zwischen Zürich und Hamburg vergleiche, würde ich sagen, was wirklich das Besondere ist, wir haben vorher darüber gesprochen, sind auch so diese einzelnen Initiativen, sich für Orte und Objekte zu engagieren. Das ist noch so ein Plus, was ich wirklich hier sehr schön finde und schätze. Und da finde ich es auch gut, wenn es mal eine laute Stimme in der Presse hat, wenn es der Sache dient. Also das würde ich sagen, das ist so ein Plus in Hamburg, dass ich jetzt in Zürich nicht gleichermaßen wahrgenommen habe. Das ist eine andere politische Struktur, wo man dann über Referenden und Ähnliches vielleicht auch Dinge erwirken kann. Aber so dieses persönliche Engagement für die Sache hat vielleicht auch mit dieser Bürgerinnen-Geschichte zu tun, also die ja auch Tradition hat in Hamburg. Also das bürgerschaftliche Engagement, meine ich, und das spüre ich eigentlich bis heute.
Gibt es noch so ein, zwei Dinge, wo Sie, wenn Sie quasi Gäste aus Zürich haben, sofort hingehen und sagen, hier, da kann ich mal zeigen, was Denkmalschutz auch erreichen kann, was so in den letzten Jahren gesichert worden ist, was vielleicht einigen auch gar nicht bewusst ist?
Also es gibt natürlich so Klassiker wie der Elbtunnel, also da muss natürlich jede und jeder muss da einmal hin, also das ist ja auch ein sehr aufwendige Geschichte gewesen, also von der Grundkonstruktion der Röhre bis und mit der Kacheln. Das ist jetzt für die Hamburgerin, der Hamburger nicht so was ganz Besonderes. Und sonst hat man natürlich, also wenn ich jetzt eine Kollegin aus Zürich oder Zug oder anderswo mitnehme oder aus Basel kürzlich, ist das schon auch was Tolles, finde ich, dass wir hier immer wieder versuchen, auch die Grundlagen zu ermitteln, also wirklich zu schauen, wie waren mal die Farbigkeit oder die Raumstruktur oder Ähnliches mehr, dass wir uns Zeit nehmen, eigentlich so diesen Anfang anzuschauen und da auch sozusagen es schaffen, wieder tolle historische Treppenhäuser in der Farbigkeit zu rekonstruieren etc. Also Sie merken an meiner Antwort natürlich, als Fachfrau ist man dann schnell so in diesen Details und gar nicht so bei den großen Objekten. Ich könnte jetzt natürlich aber auch sagen, sowas wie eine Großmarkthalle, da muss man auch einmal mit dem Fahrrad vorbeigefahren sein, mit den Gästen aus Zürich und landet dann vielleicht in Entenwerder im Container, der nicht denkmalgeschützt ist, aber genießt diese Strecke und hat nochmal die Tankstelle, Oldtimer-Tankstelle zur linken Seite und anderes mehr.
Und die Elbbrücken.
Und natürlich die Elbbrücken. Auch ein ganz wichtiges Objekt für uns, wo wir jetzt auch gerade im Moment mit der Deutschen Bahn dran sind, versuchen ein Szenario zu entwickeln, wo wir auch Teile davon erhalten können. Das ist natürlich das Stadttor von Hamburg.
Wollte ich gerade sagen, also das wäre jetzt auch meine Frage. Wird man in 5 Jahren noch genau diesen Blick haben oder vielleicht eher in 15 Jahren oder muss man sich da schon auf eine andere Brücke einstellen?
Also der Planungshorizont ist tatsächlich länger als 5 Jahre. Und im Moment ist es ja so, es gab zum einen einen Wettbewerb, wo jetzt auch das Ergebnis vorliegt. Also es gibt eine Erneuerung der Brücken teilweise. Und in einigen Wochen kann man sich das dann auch anschauen, das Ergebnis.
Und Sie haben es schon gesehen und Sie haben Ihren Segen gegeben.
Genau, tatsächlich. Also es ist auch so, dass die Denkmalpflege öfters in der Jury ist, wenn es geht ums Bauen eben in der Umgebung von Denkmälern. Also da ging es darum, wie passt sich eine neue Brücke gut ein, neben die Freihafen-Elbbrücke, die bleibt ja ohnehin stehen, also eine tolle Brücke aus den 1920er Jahren. Und da ging es um dieses Einpassen. Und parallel dazu läuft aber noch der Prozess, dass wir versuchen, von den Norderelbe-Brücken der Deutschen Bahn eben idealerweise eine zu erhalten, die dann künftig die Kapazitätserweiterung ist. Also das konnte man auch bei diesen öffentlichen Ausschreibungen nachlesen. Und das ist natürlich nicht einfach bei einer Brücke, die an die 100 Jahre alt ist. Aber wir setzen uns da auch intensiv dafür ein. Und die Deutsche Bahn hat auch externe Berater, auch international aufgestelltes Team und alle zusammen widmen sich jetzt dieser Aufgabe und jetzt noch mit offenem Ausgang, aber das Ziel wäre natürlich schon auch dort wirklich noch historische Substanz retten zu können, so dass wir da dieses Ensemble auch in Zukunft sehen. Ich sage ja immer, das ist wirklich das Rathaus unter den Brücken in Hamburg. Da müssen wir uns schon besonders Mühe geben.
Nicht das Rathaus, aber fast genauso beliebt ist die Sternschanzenbrücke, die ja nun wahrscheinlich wegkommt. Wahrscheinlich gucken Sie mit Trauer drauf, oder?
Ja klar, also wir verlieren ein Denkmal, das ist so. Da gab es ja auch eine Abwägung von Interessen, wo die verkehrlichen Belange höher gewichtet wurden jetzt als der Denkmalbelang. Also bei solchen Dingen ist es mir einfach auch wichtig, dass wir im Prozess sozusagen involviert sind, dass es abgearbeitet wird, wie man so schön sagt. Und die Brücke an sich, die wäre ja erhaltensfähig gewesen, aber eben in dieser gesamten Gemengelage mit den verkehrlichen Herausforderungen war das jetzt an der Stelle nicht möglich.
Ist da die Messe gelesen?
Aus meiner Perspektive schon, ja, genau. Also die Arbeiten sind ja da jetzt dran. Wir haben für unseren Part auch nochmal darauf geschaut, dass das wenigstens gut dokumentiert wird, also dass es Fotos gibt, dass man das noch nachlesen, nachschauen kann, dass das passiert. Und ich glaube, also dass wir jetzt eben auch bei der Norderelbebrücke oder an anderen Stellen in der Stadt da auch uns beraten lassen von diesem Brückenfachbeirat, der sich jetzt die Deutsche Bahn geholt hat, ist sicher auch ein Effekt aus dieser Sternbrückengeschichte, wo man sagt, es gibt gewisse Learnings und wir schauen auch, dass die Prozesse auch anders laufen können, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen.
Ja, das ist fast ein offenes Ende, aber ich glaube, wir werden hier in diesem Podcast noch häufig über die Brücken reden. Frau Joss, vielen Dank, dass Sie da waren und Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.